Guten Morgen.
Guten Morgen.
Okay, doof. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wer versteht kein Deutsch, der muss sich einen Übersetzer oder eine Übersetzerin fischen. Rose, are you okay with Philip there to translate you? More or less. Eher hinten. Wirst du für Sacha Zacher übersetzen? Ja? Sind wir alle geklärt? Okay, sehr gut. Also ich begrüße auch ganz herzlich diejenigen, die zuschauen im YouTube. Heute Morgen hat mein Mann mir geschrieben, ja, wir schauen dich dann auf dem YouTube. Wir gehen zwar auf eine Safari, aber wir schauen dich dann noch. Ich habe gesagt, ja, okay, das ist wahrscheinlich besser, die Tiere zu schauen jetzt, aber okay. Lavin und Silvia waren ja weg in Italien. Lavin ist zurück heute, aber er predigt in Bern. Und Silvia hat sich noch einen Tag genommen. Sie ist jetzt wahrscheinlich, ja, so ungefähr jetzt unterwegs, noch vom Tessin hier zurück nach Basel. Sie hatten gute Zeit in Italien. Wir freuen uns, dass sie sich erholen konnten, die ganze Familie mit Mössners und den Söhnen und der Schwiegertochter ins B. Alles gut. Und natürlich Sipora und die ganze Familie. Also, freuen wir uns auf diesen Tag. Ich habe das diese Woche schon gesehen. Heute ist der 23.07.23. Und Susan schreibt mir noch, ja, und du predigst noch über Psalm 23. Hat das irgendwie eine Bewandtnis? Also, einige wissen das, 23 ist die Zahl von Fred und mir. Wir wissen das schon seit vielen Jahrzehnten. Und 23 bedeutet eigentlich geistliche Empfängnis im hebräischen Verständnis. Also hier haben wir diese 23 dreimal und die 7, das ist die vollkommene Zahl. Also haben wir auch im Vorgebet gebetet, dass wir empfangen können. Nicht von mir, aber vom Heiligen Geist. Dass seine Worte, die Worte Gottes, die aufgeschrieben sind, in diesem Psalm 23, den wir ja vielleicht alle mega gut kennen. Aber ich habe ein paar Gedanken dazu, auch weil zum Teil die Übersetzung nicht ganz akkurat ist. Und das möchte ich mit euch teilen. Gut, das Lied, es ist ja ein Psalmlied, ein Mizmor, das ist ja von König David, der vom Hirten zum König aufstieg und zwischendurch einige Jahre hatte, wo er auf der Flucht war. Viele Jahre eigentlich. Davids Leben war ständig in Gefahr. Denn der vorherige König, der Saul, der war ihm auf den Füßen, auf den Spuren. Er wollte ihn töten. Er hatte großen Neid auf David. Und so war David ein gesuchter Mann, ständig am Rennen, auf der Suche nach Zuflucht, nach Sicherheit. Und das ist unser Kontext für diesen Psalm. Jemand auf der Flucht mit Ängsten, bedroht vom Tod. Und, gell, du spielst diese, genau, Psalm David. Hier haben wir die Worte. Der Herr ist mein Hirte. Das sagt uns der Herr, Adonai. Er sagt uns, ich bin dein Hirte. Und das ist doch eigentlich ganz tiefgründig und auch ergreifend. Ein Gott, der zu dir sagt, ich bin dein Hirte. Er braucht diese Metapher vom Hirten für seine Schafe. Und wir sehen das praktisch durch die ganze Bibel hindurch. Wir sehen, dass eigentlich ein ehrfurchtserregender Gott, einer, der ist, ich bin, der ich bin, einer, der alles geschaffen hat, jegliche Existenz, jedes Leben geschaffen hat, er sagt zu dir, so wie er zu David sagt, ich bin dein Hirte. Jesus sagt ja verschiedene Male, unter anderem in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Jesus nimmt es auf. Das sagt uns auch gleich, Jesus ist Gott. Er zitiert dieses Wort, er nimmt es auf sich, weil er ist der Hirte. Jeshua, Jesus, ist der Hirte. Und David, der verstand natürlich diese Rolle ganz, ganz gut. Er war ja selbst ein Hirte. Er wusste, was die Schafe ihm bedeuteten. Er wusste, wie weit er gehen würde, um ein Schaf zu holen, wenn es abseits gekommen wäre. Und wir haben ja auch dieses Gleichnis. 100 Schafe sind da, 99 sind sicher, eines ist nicht da. Der Hirte geht ihm nach, holt ihn zurück. Das ist das Herz des Hirten. Das hebräische Wort für Hirte hat eine gemeinsame Wurzel mit dem Wort für Gefährte oder enger Freund. Hat Jesus nicht gesagt, ihr seid meine Freunde? Ihr seid nicht mehr Sklaven, Knechte, ihr seid Freunde. Und diese Wortwurzeln finden wir auch im Namen von Ruth. Ruth, die sich weigerte, ihre Schwiegermutter Naomi zu verlassen. Gefährtin, Freundin. Der Herr ist mein Hirte. Er ist mein enger Freund. Er ist mein Gefährte. Ein Gefährte ist einer, der mit dir geht, der dich nicht verlässt. Adonai Roi ist das hebräische Wort. Ich finde das eine ganz starke Aussage. Können wir das so empfangen? Er ist mein Freund, er ist mein Gefährte, er ist der Hirte, der immer nach mir Ausschau hält, auch wenn ich die Herde verlassen würde, er geht mir nach. Und dann die nächsten Worte, mir wird nichts mangeln. Das ist zu Deutsch eigentlich ziemlich klar. Im Englischen ist es etwas merkwürdig übersetzt. Nicht wahr, Mandy? I shall not want. I shall not want. Ich will nichts wollen. Es gibt so eine Philosophie, die sagt, ich will lieber nichts wollen, damit ich nicht enttäuscht werde. Manchmal denken wir auch ein bisschen in diese Richtung. Ich erwarte jetzt nicht so viel, damit ich da nicht enttäuscht bin. Das ist eine starke Philosophie, zum Beispiel im Buddhismus. Aber die Bibel kennt diese Philosophie nicht. Der Gott Israels, er unterstützt ein solches Denken gar nicht. Er hat uns geschaffen, um Wünsche, Leidenschaften zu erleben, zu haben. Wir erleben die Fülle des Lebens, Gutes und Schlechtes, Hochs und Tiefs. Es ist keiner in diesem Raum, der nicht sagen kann, ich hatte nie ein Tief, glaube ich nicht. Können wir uns alle die Hand reichen. Aber die Herausforderung besteht darin, es windet dann meine Blätter weg da. Das war nicht der Heilige Geist, das war der Wind. Aber der Heilige Geist ist auch da. Also, die Herausforderung mit unseren Wünschen und Leidenschaften ist, dass wir diese Begierden, Wünsche, Leidenschaften, dass wir mit denen gut umgehen und Gott sie in richtiger Weise unterordnen. Das ist die Leitlinie der Bibel. Und der hebräische Text sagt auch nicht, dass wir frei sind von Begierden. Manche Dinge will ich ja unbedingt. Ich habe eine Begierde. Ich muss jetzt was haben. Ich muss jetzt ein Schoki essen. Das ist meine Begierde. Andere haben etwas anderes. Ein neues Kleid kaufen. Da muss man wieder überlegen. Ist das dran? Ist das vernünftig? Ist es gut? Aber die Bibel spricht hier vom Mangel, dass wir eben keinen Mangel haben. Es wird mir an nichts fehlen. Und das ist die Verheißung der Versorgung durch Gott. Er ist dein Versorger. Er gibt uns, was wir brauchen, anstatt uns unsere Wünsche wegzunehmen. Er arbeitet mit uns, mit unseren Hoffnungen, mit unseren Träumen, mit Sehnsüchten, die wir haben. Aber das heißt nicht, dass wir alles bekommen, was wir uns wünschen, aber er erfüllt alle Versorgung. Alles. Es wird mir an nichts fehlen, auch wenn wir Gott um die Wünsche unseres Herzens bitten. Er weiß genau, was jetzt dran ist. Und hier haben wir David, der war in Gefahr, wollte Sicherheit, er wollte sicher auch Nahrung, Wasser. Und Gott schützte ihn. Beschützte ihn durch all das hindurch. Schenkte ihm schließlich ein Leben, das seine kühnsten Träume überstiegen. Hätte er sich da auf dem Feld mit seinen Schäfchen mal gedacht, dass er König würde. Dass er König sein würde. Solche Träume hatte er nicht. Er hat sein Herz ganz Gott hingegeben. Er hat mit Löwen und Bären gekämpft, heißt es irgendwo. Er hat seine Schafe beschützt. Und in diesem ganzen Bild hat ihm Gott etwas gezeigt, dass er einmal König sein werde. Und ein Königreich unter sich haben würde, das er verteidigen muss, das er beschützen muss. Das waren die kühnsten Träume, die David sicher nie hatte. So dürfen wir sagen, was auch immer geschieht, gut, schlecht, besser, nicht so gut, Gott wird für mich da sein. Er wird für mich sorgen. Es wird mir an nichts fehlen. Hebräisch heißt das Lo Achsar. Kein Mangel. Der nächste Vers enthält schöne Formulierungen mit schönen Bedeutungen. Wohlbehagen, Wiederherstellung, Trost. Er lässt mich auf grünen Auen lagen und führt mich zu stillen Wassern. Aber zuerst einmal, er lässt mich auf grünen Auen lagern oder er weidet mich auf grünen Auen. Also hier haben wir wieder das Weiden der Schafe, die grünes Gras fressen können. Also das heißt, dass Gott, dass er mich auf angenehmen Gras oder Weiden ausstrecken oder niederlegen lässt. Und das Wort, das mit grün, manchmal heißt es auch fruchtbar, übersetzt wird, hat die Bedeutung von angenehm, lieblich. Etwas, das man genießen kann. Der Gedanke, dass man dazu gebracht wird, sich hinzulegen oder sich auszustrecken, könnte vielleicht ein bisschen kontrollierend klingen, so wie es da steht, oder eben dieser anderen Übersetzung. Aber wenn wir sagen, dass unser guter Hirte uns lagert oder uns weidet, dann ist es ähnlich dieser Vorstellung, dass er uns einlädt, an schönen Plätzen uns niederzulassen. Lieblich, angenehme Orte. Er führt mich zu stillen Wassern. Bei dieser Weide hat es stille Wasser. Was bedeutet denn das? Still, übersetzt, enthält das hebräische Wort Trost. Er tröstet mich. Also ruhige, tröstende Wasser. Gottes Absichten für uns, der uns Gutes und nichts Böses wünscht, die kommen hier so sehr zum Ausdruck. Und es gibt in der Offenbarung einen Teil, Verse, wo die große Schar, die aus der Drangsal kommt, mit Kleidern weiß gemacht, mit seinem Blut. Und da heißt es in Offenbarung 7,17, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie, diese Schar, leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Er wird sie weiden, sie leiten und abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ich denke, der Seher Johannes, der hat diese Verse aus Psalm 23 sehr gut verstanden und er hat sie sehen können in den himmlischen Regionen. Gott sagte ja zu ihm, komm herauf, ich zeige dir was, ich zeige dir einiges. Und hier haben wir diese Bestätigung. Das Lamm der Lämmer, wieder diese Metapher. Hier ist Gott selber, Jesus, das Lamm, das Opferlamm. das Opferlamm, das ja schon besteht, vor Grundlegung der Welt. Es ist auch beschrieben in Offenbarung 12, glaube ich. Das ist so ein Bild, das Gott gebrauchen möchte, immer wieder für uns. Und Israel hat sicher eine große Beziehung dazu gehabt. Wir kennen diese Schafherden, die da vor Bethlehem geweidet haben, auch aus der Weihnachtsgeschichte und so weiter. Aber wir dürfen diese Bilder wieder in uns aufnehmen, wieder verinnerlichen, was es bedeutet. Also wir sind eingeladen, uns hinzulegen und auszuruhen. Wir werden zu ruhigem Gewässer geleitet, zu tröstenden Gewässer. Mandy hat von Ferien gesprochen. Ist doch ein gutes Bild für Ferien. Einige waren schon da, weg, und andere können nochmals gehen. Ich darf nochmals ein paar Tage gehen. Und dieses Hinlegen, Ausruhen, seinen Trost empfangen, ist so beruhigend. Und der nächste Vers beginnt mit den Worten: Er stellt meine Seele wieder her, oder er erquickt meine Seele. Ich mache das Stück für Stück. Ja? Er erquickt meine Seele oder er stellt meine Seele wieder her. Also während ich mich an lieblichen Orten hinlegen darf, erquickt er meine Seele. Er stellt sie wieder her. Vielleicht nach großen Belastungen, Stress, wie wir sagen, oder einer Krankheit, komme ich heraus und sage, ich fühle mich jetzt wieder wie ich selbst. Ist es das euch schon mal passiert? Jetzt bin ich doch wieder ich. Vorher war es belastend. Waren wir nervös, ängstlich, werde ich wieder heil und so weiter. Es gibt ein jüdisches Gebet, das immer nach dem Aufwachen gesprochen wird. Ich danke dir, lebendiger Gott, ewiger König, denn du hast meine Seele in mir wiederhergestellt. Groß ist deine Treue. Ich finde das ein ganz schönes Gebet. Du hast meine Seele, während ich schlief, wiederhergestellt. Der Gedanke ist, dass Gott die Seele nimmt, sie reinigt, wiederherstellt, sie salbt und sie wieder dir gibt, wenn du aufwachst. Ich finde es ein schönes Bild. Und dann, er führt mich auf rechter Straße oder, andere Übersetzung, auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Es gibt viele hebräische Wörter, aus denen man wählen kann, wenn man über Pfade oder Wege oder Straßen sprechen will. Aber David wählte ein hebräisches Wort, das Kreis bedeutet. In gewisser Weise sagt dieser Satz hier: Gott führe mich im Kreis. Hä? Aber da steckt eine tiefe Wahrheit dahinter. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal bemerkt, dass dir oft Dinge im Leben schon bekannt vorkommen. Als ob du dich im Kreis gedreht hättest und jetzt bist du wieder da. Wir sagen oft, oh, ich hatte ein Déjà-vu, ein schon gesehen. Ist das euch bekannt? Ein paar nicken. Gut. Muster in unserem Leben wiederholen sich. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, unter seiner Obhut, unter Aufsicht, bewegen wir uns in einer Spirale des Wachstums nach oben. Habt ihr das schon mal gehört? Ich weiß, vor rund 20 Jahren hat das mal Amanda gepredigt hier. Diese Spiralen nach oben. Und manchmal denken wir, wir sind wieder am gleichen Ort. Aber das ist nicht so. Wir sind eine Stufe höher gestiegen. Die Aussicht ist vertraut, aber wir sind gewachsen. So. Meine Pilatus-Lehrerin macht immer wachsen, wachsen, wachsen. Nimmt meine Haare. Tra, tra, tra. Okay. Wachsen. Wir sind eine Stufe höher gestiegen in diesem Kreis des Wachstums. Und manchmal muss Gott uns etwas im Kreis herumführen, damit wir etwas lernen, was er uns beibringen will. Im Hebräischen heißt es eben, dass Gott uns um seines Namens willen in Kreisen oder in Zyklen der Gerechtigkeit führt. Er setzt sich für unser Wachstum und unsere Reise mit ihm ein, damit er den Ruhm erntet um seines Namens willen. Wir sind ja seine Ebenbilder. Und er möchte, dass wir diesen Erfolg haben, dass wir im Kreis in dieser Spirale nach oben wachsen. Von einer Stufe der Herrlichkeit zur nächsten um seines Namens willen. Hat mir jemand ein Und jetzt kommt es. Und wenn ich auch wanderte im Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dieser Ausdruck, das Tal des Todesschattens, das ist eine poetische Formulierung, die auch an anderen Stellen erwähnt wird und die eigentlich völlige Finsternis beschreibt. Also pechschwarze Schwärze, bei der man nicht einmal die Hand vor dem Gesicht erkennt. Und wenn wir Psalm 23 anschauen, und da müssen wir nicht Bibelwissenschaftler sein, erkennen wir, dass es ein messianischer Psalm ist. Er deutet immer auf den Messias hin und was uns zu ihm führt und wie er ist mit uns. Es gibt einen Parallelpsalm, der Psalm 16. Und da schreibt David auch, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben, du wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer oder dein Heiliger die Verderbnis oder die Verwesung sieht. Das Psalm 16,10. So, dieses Tal des Todesschattens muss durchschritten werden, bevor man auf der anderen Seite in der Auferstehung wieder heraufkommt. Manchmal haben wir so einen Anflug von einem Tal des Todesschattens, wenn wir traurig sind, wenn wir jemanden verloren haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Jesus, er wusste, woher er kam. Und er wusste auch, wohin er ging. So wie er in der Lage war, das Kreuz zu tragen, um der Freude willen, die vor ihm lag. So heißt es irgendwo im Hebräer. Und so können wir eben angesichts des Leidens und sogar des Todes große Ermutigung erfahren. Selbst dort brauchen wir uns nicht zu fürchten. Wenn wir im Messias sind, haben wir ewiges Leben. Und nichts und niemand kann uns dieses Leben nehmen. Wir sind eigentlich unzerstörbar in Jesus. Der Feind kann uns nicht zerstören. Er kann uns angreifen. Er kann uns weh machen. Aber er kann uns niemals zerstören. Wir werden immer mit unserem guten Hirten leben, der sich so sehr um unsere Seele kümmert und sorgt, der an unserer Stelle gestorben ist und den Sieg über diesen Tod und diesen Todesschatten errungen hat. Wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen nicht uns zu fürchten. Er ist bei uns. Und tatsächlich redet David an dieser so zentralen Stelle des Psalms plötzlich nicht mehr über Gott. Kannst du es nochmal einblenden? Sondern David wird sich bewusst der Gegenwart Gottes. Und er beginnt, sich direkt an Gott zu wenden. Sehen wir diesen kleinen Unterschied? Denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Kann ich sagen, du bist bei mir? Ich hatte ein bisschen einen Schreck. Erlebnis diese Woche, war es am Donnerstag und Mittwoch, weiß nicht mehr genau, Donnerstag, Mittwoch, glaube ich. Ich bin ganz früh aufgewacht, so zwischen fünf und halb sechs, und ich habe gemerkt, es geht mir nicht gut. Ich war innerlich ganz nervös, ich war so fahrig, sagen wir, und eigentlich hätte ich ins Zürcher Oberland reisen müssen für eine Sitzung. Und da bin ich so still geworden und habe gedacht, das schaffe ich nicht heute auf diese Straßen. Um 6 Uhr habe ich ein Billett gekauft, mit dem Zug nach Richterswil zu fahren. Aber ich war immer noch fahrig, ich war immer noch nervös, ich war einfach nicht gut beieinander. Kennt ihr das? Ich habe zwar geschlafen, aber es ging mir nicht gut. Okay, ich habe gesagt, ich sage jetzt diese Sitzung nicht ab, sie war wichtig. Und ich musste noch etwas mitnehmen in einer Tasche, und als ich zum Auto ausstieg, vor dem Bahnhof, wo ich einen Parkplatz fand, ist die Tasche in der Mitte aber auseinandergebrochen. Da habe ich gedacht, ja, fängt gut an. Und da fragte ich eine Dame da in der Passerelle, in der Papeterie, haben Sie mir einen Klebstreifen oder ein Postage? Sie sagt, ja, okay, ja, wenn Sie meinen, Sie können auch eine neue Tasche kaufen. Dann habe ich gesagt, nein, das ist okay. Möge ihre Freundlichkeit zu ihnen zurückkommen. Und dann hat sie mir die Tasche geklebt. Okay, dann ging ich in den Zug nach Zürich. Und im HB, im Hauptbahnhof, musste ich umsteigen in die, wie heißt das, S-Bahn-Linie. Und da hat es Steinstegtritte. Und ich ging da die Treppe runter, schaute auf die Gleise links und rechts und machte einen Schritt ins Leere. Und ich fiel vornüber auf meine beiden Knie. Das da ist blau und geschwollen und das ist blutig zerschlagen. Deswegen habe ich Hosen an heute. Ich lag da am Boden. Ich wusste nicht mehr genau, wo ich war. Drehte mich und so. Da sah ich ein paar junge Leute um mich. Und ich sah einer, der schon mit dem Handy eine Nummer eingab. Ich sag: Halt, halt, ich glaube, ich checke es. Sie brauchen nicht Notfall anzurufen. Die haben mir dann aufgeholfen. Ich hatte eine rote Hose an, die war blutig, aber man sah es nicht so gut, Gott sei Dank. Und ich nahm dann eine Schmerztablette in der S-Bahn. Da saß ich so und der Schock saß tief, ich sage euch. Da habe ich gesagt, danke Herr. Am Morgen war ich so nicht gut dran und mein einziges Gebet war so ein bisschen, ja Herr, ich gehöre ganz dir, ja Herr, ich bin in dir. Ja, danke Herr, ich schaffe es, danke, du bist mit mir. Das war etwa alles, was ich betete. Aber wisst ihr, kam mir dann in den Sinn, es war gut, ich fiel nicht auf den Kopf. Ich hätte mich spitalreif stürzen können. Und heute kann ich schon wieder einigermaßen normal laufen. Ich habe zwar noch Schmerzen, aber eben nur zum Sagen, er ist treu. Er ist treu. Und gell, Vreni, sie ist auch so blöd gefallen. Bisschen schlimm. Aber wir können sagen, der Engel ist da, seine Gegenwart ist da, seine Treue ist da. Halleluja. Der nächste Abschnitt in diesem Vers ist: Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Stecken und Stab, Trost, hallo. Stöcke, Ruten, Tröst, tönt nicht so tröstlich, oder? Aber halt, sie sprechen von Autorität, sie sprechen von Disziplin. Und wenn sie in den richtigen Händen sind, können sie eben Trost spenden. Und da, das führt mich wieder an diese Souveränität Gottes. In diesen Zeiten, wo wir sind, Nachrichten müssen wir nicht unbedingt anschauen, damit wir wissen, dass die Dinge nicht so gut stehen. Es bringt diese Souveränität Gottes, dieses Ich bin mit dir, tröstet meine ängstliche Seele. Unser Gott regiert. Und das Wort für Stab wird hier mit Zepter übersetzt. Wisst ihr, was ein Zepter ist? Das gehört nur zum König. In Afrika gibt es Hufekönige, eine Menge. Jeder Volksstamm hat einen König. Nicht wahr? Rose, yes. King everywhere. Wir haben ein Zepter. Und es erscheint, dieses Zepter, in vielen messianischen Prophezeiungen. Unter anderem zitiere ich hier jetzt nur eine: Das Zepter soll nicht von Juda weichen. Juda ist der Stamm, wo David und Jesus abstammen. Jesus wird ja oft auch Sohn Davids genannt. Man fragt sich, Sohn Davids? David hat ja andere Söhne, aber Jesus, Sohn Davids, ja, das ist wegen dem Stammbaum aus dem Stamm Juda. Also dieses Zepter soll nicht von Juda weichen und der Stab des Herrschers nicht von seinen Füßen, bis der Shiloh kommt und ihm sollen die Völker gehorsam sein. Der Shiloh, der Ruhebringer, nichts anderes als der Messias. Und ihm sollen die Völker gehorsam sein, weil er hat das Zepter in der Hand. Das ist im 1. Mose 49, 10. Oder auch im Psalm 60, 9 heißt es, Juda ist mein Herrscherstab, ist mein Zepter. Das wurde von Gott so bestimmt. Vielleicht habt ihr auch eine andere Auslegung gehört. Ich habe sie so schon gehört. Dein Stecken und Stab, das ist wie dein Wort und dein Geist trösten mich. Aber beides stimmt überein. Das Wort, der Geist, ist die oberste Instanz. Das ist die regierende Instanz in Meschiach, in Jesus, im Messias. Und in dieser Stecken und Stab, da liegt auch nicht nur Trost, vielleicht auch Zurechtweisung. Weil er regiert und sagt, so muss es gehen, nicht anders. Und in der Zurechtweisung liegt ein Trost. Denn sie bestätigt, dass wir Kinder sind, dass wir seine Kinder sind, dass wir zu ihm, zu seinem Königreich gehören. Wir erinnern uns an das Wort in Hebräer 12, 5 bis 6. Mein Sohn, meine Tochter, nimm die Züchtigung oder die Korrektur des Herrn nicht auf die leichte Schulter. Denn der Herr, er züchtigt oder korrigiert die, die er liebt. Jeden Sohn, jede Tochter, die er aufnimmt, die züchtigt er, wenn es, oder korrigiert er, oder diszipliniert er, wenn er es braucht. Wir haben vorhin gehört von den Kreisen. Manchmal muss er uns wieder an diesen Kreis führen, den da, wo wir schon mal waren, damit wir es checken, damit wir es verstehen, was er will, damit wir auf die nächste Ebene in der Höhe kommen können. Und das ist dann Disziplin, wenn ich die Klasse wiederholen muss, oder? Die Lehrerin weiß das. Aber bei dir müssen sie nicht überholen, sie dürfen immer wieder kommen, oder? Michaela. Also. Das ist diese Idee des Zepters, des Stabes, die regieren und die auch disziplinieren in Liebe. Seine Kinder. Er wird uns nicht einfach laufen lassen und mit den Schultern zucken und sagen, ja, okay, hast es wieder mal verpasst oder vermasselt. Nein, genau wie ein Hirte seine Schafe nicht allein lässt. Natürlich, Gott respektiert unseren freien Willen. Aber er kümmert sich trotzdem um unsere Seelen. Wie oft machen, ich bin ja schon älter, unsere Kinder, großen, kleinen, mittleren, älteren Kinder, wie oft machen sie nach ihrem Willen? Und wir als Eltern oder als Freunde oder als Gotti oder Götti können sagen, Gott kümmert sich um ihre Seelen. Ich vertraue, ich glaube. Und das ist ein großer Trost zu wissen, dass er bereit ist, uns zurechtzuweisen und dass er bereit ist, auch vielleicht unsere Kinder zurechtzuweisen, um sie auf dem richtigen Weg, auf dem Pfaden oder eben den Kreisen der Gerechtigkeit zu halten. Mögt ihr noch? Noch nicht fertig. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ha! Gott ist nicht nur unser Versorger, der gibt, was wir zum Leben brauchen, sondern er ist ein großzügiger Gott, der uns mit seiner Liebe überhäuft. Anstatt uns ein Essenspaket vor die Türe zu stellen, hat er den Tisch gedeckt. Ein Festmahl vorbereitet. Alles ist parat für uns. Und das spricht von Ehre und Ruhe. Er ehrt uns, indem er uns den Tisch deckt. Und er lässt uns hinsitzen. Wir müssen nicht kochen, wir müssen das Essenspaket nicht irgendwie aufmachen und arrangieren. Wir sind eingeladen, uns an den Tisch zu setzen, zu verweilen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Anstatt eben unterwegs nur einen Happen zu essen. Wem passiert das nicht öfters? Jetzt, wo ich allein bin, mein Mann ist ja in Uganda, mit seinem ganzen Team, habe ich vergessen zu sagen am Anfang, glaube ich, denen geht's gut. Sie sind überglücklich, hatten lange Stunden mit Maria Prean und jetzt sind sie eben auf der Safari. Aber eben, ich wollte sagen, ich bin jetzt allein und manchmal nehme ich mir was aus dem Kühlschrank, setze mich hin, schaue ein bisschen in meinem iPad, ob mir jemand ein Mail geschrieben hat und nehme es nicht so ernst mit einer Mahlzeit am Tisch. Aber hier sagt Gott, ich mache euch ein Festmahl. Ich will euch ehren und euch zur Ruhe bringen. Das ist dahinter. Und im jüdischen Denken ist der Tisch, der Essenstisch, wie ein Altar. Habt ihr das gewusst? Wie zum Beispiel bei den Schaubroten im Tempel. Es ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Und wenn wir denken, Erev Shabbat oder am Shabbat-Tisch sitzen wir zusammen mit Familien, Freunden und ganz spezifisch bei den Juden ist nie jemand allein am Shabbat-Tisch. Sie laden die einzelstehenden Leute ein. Deswegen haben wir Shabbat-Gruppen und Tische hier. Außer du wirst allein sein, dann bist du allein. Aber Gott gibt uns diese VIP-Behandlung am Festtisch vor unseren Feinden. Mein Gott. Wir können unter seinem Schutz an der Festtafel sitzen und uns entspannen, während der Feind nur zuschauen kann. Überlegt euch das mal. Wenn ihr das nächste Mal an einem schönen Tisch sitzt, erstens ist der Tisch wie ein Altar. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Und der Feind, der hat nichts zu sagen, nichts zu rühren. Er kann nur schauen, dass es uns gut geht. Dass wir zur Ehre kommen und dass wir zur Ruhe kommen am Tisch. David will da auch ganz klar den Gegensatz aufzeigen zwischen dem Schicksal der Gerechten und der Ungerechten. Er hat es explizit gesprochen. Der Feind muss zuschauen. Ich finde das gewaltig. Ich finde das gewaltig. Und vielleicht lehrt es uns auch Wenn ich jetzt alleine esse, mein Tisch ist ein Altar. Ich habe Begegnung mit Gott. Er versorgt mich und er bringt mich zur Ruhe. Und der Feind, der kann nur zuschauen. Der hat nichts zu machen. Praise God! Amen. Nächster Satz. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Wir wissen, dass David wurde von Samuel, dem Propheten, buchstäblich mit Öl auf dem Kopf gesalbt. Er wurde auserwählt und er wurde begünstigt. Er wurde zum König bestimmt mit Gottes Zustimmung. Und ihr wisst ja, wenn ihr die Geschichte noch hervorholt, Samuel kam zu Jesse, oder Isais, wie sagt man auf Deutsch, Jesse. Und der hat da diese 11 Brüder präsentiert und der Samuel ging vom einen zum anderen, vom zweitjüngsten zum, die ganze Treppe hoch und der sagt, da ist keiner zum König bestimmt. Ja, es gibt nur noch einen und der ist auf dem Feld bei den Schafen, der muss Schafe hüten. Sie mussten ihn holen. Und Samuel hat sein Horn auf ihn ausgegossen, sein Horn mit Öl gefüllt. Und hier wurde bestimmt durch Gott, du wirst König sein. Ich habe vorhin gesagt, in den kühnsten Träumen hätte er es sich nicht ausrechnen können. Jesus wurde auch gesalbt. Habt ihr das im Kopf? Wurde er zum König gesalbt? Taiwo, wurde er zum König gesalbt? Wurde Jesus zum König gesalbt? Should I say it in English? I told him I would challenge him. Er wurde nicht zum König gesalbt. Er wurde von Maria gesalbt und einer anderen Frau. Ist aufgeschrieben in 1. Johannes, Johannes 12 und dann auch Matthäus und Markus. Maria hat ihn gesalbt, hat ihr Nardenöl auf seinen Kopf geleert, seine Füße gesalbt, sie mit den Haaren getrocknet. Wer hat moniert? Judas Iskariot hat moniert. Ach! Diese Verschwendung von diesem teuren Öl. Man hätte es den Armen geben können für 300 Schekel oder Denare. Und die Jünger stimmten da ein. Stellt euch vor. Aber Jesus ist so souverän. Lasst sie alleine. Sie hat ein gutes Ding an mir getan. Es wird sogar aufgeschrieben werden, damit alle es lesen können. Sie hat mich zum Tod gesalbt. Es war 6 Tage vor Pessach. Jesus wusste, dass er ans Kreuz ging. Und er hat diese prophetische Handlung der Maria gesehen als eine Salbung zum Tod. Er wird kommen als König. Ich weiß nicht, die Bibel sagt uns nicht, außer ich habe was verpasst, wie er dann zum König gesalbt wird. Aber David wurde gesalbt als junger Mann. Auch David wurde zu einem bestimmten Zweck gesalbt. Klar, er muss König werden. Obwohl er auch auf ganz verschiedene Arten gelitten hat, wie das viele Psalmen und die Tora bestätigt. Aber er war für ein Ziel, für ein Schicksal bestimmt und auserwählt, das nicht leicht war. Und Trotzdem, auch wegen seinen vielen Sünden, hatte er die Gunst Gottes. Er konnte sich erfreuen an seiner Auserwähltheit. Mein Becher fließt über. Mein Becher fließt über. Das ist auch in einem Parallelpsalm, eben diesem Psalm 16, da heißt es, der Herr ist mein auserwähltes Teil und mein Becher. Hier sagt David sogar, er ist mein Becher. Das heißt, er ist mein Alles. Mein Becher ist gefüllt und übervoll. Hier spricht David von dieser großen Zufriedenheit mit allem, was ihm Gott gegeben hat. Hin bis zum Überlaufen. Er freut sich an Gottes freundlicher und reichlicher Versorgung. Noch einmal, Davids Leben war nicht einfach. Er hatte nicht einfach diese gerade Autobahn vor ihm, die ihn direkt dann in den Himmel führen würde. Nein, viele Umwege, viele Steine im Wege. Aber er hatte eine große Berufung und das kostete ihm. Er musste demütig werden vor Gott. Durch diese große Berufung, die in ihn hineingelegt worden war. Und trotzdem freute er sich über diesen überfließenden Becher, diese Versorgung, die er ganz tief in seinem Herzen wahrgenommen hat, festgemacht hat und auch in der schlimmsten Verfolgung nicht losgelassen hat. Es war ein Geschenk Gottes. Weil dieser Gedanke des Kelches, auch für David, das erinnert uns natürlich auch an Jesus, der vom Kelch des Leidens sprach, den er trinken musste. Matthäus 10, 22. Das erinnert uns an diesen Blutsbund, aber auch an die Verheißung, dass er mit uns im Königreich erneut Wein trinken werde. Und dann wissen wir, auch das ein Bild, das wir festmachen können in uns, Öl und Wein werden nur durch Zermalmen und Zerstampfen gewonnen. Die Oliven, der Wein, nicht, aber zermalmt, zerstampft. Und eben dieser überfließende Wein, das Zerstampfen vom Öl, das Zerstampfen auch von den Trauben, das spricht von Salbung, von Überfließen. Quelle, dieser überfließende Kelch, eine Quelle für die Berufung, die Herausforderung, aber auch für den Segen, der Gott uns in diesem und im nächsten Leben schenkt. Weil wir dürfen uns als Wiedergeborene, erneuerte Christen, als königliches Priestergeschlecht, dürfen wir uns mit David gleichsetzen. Das, was uns zugeteilt wird, ist nicht nur sättigend, genügend, es ist überfließend. Mehr als genug. Halleluja. Mehr als genug. Mehr als genug. Und dann, nur Güte und Gnade werden folgen mir mein Leben lang. Jetzt heißt es aber nicht wirklich, nur Güte und Gnade werden mir folgen. Es heißt, Güte und Gnade werden mich verfolgen. Sie werden mir nachjagen. Erinnert euch an das Lied vorhin? Goodness, goodness is running after me. Die haben diesen Text von hier, kann ich euch sagen. Der verwendete Wortstamm bedeutet eben dasselbe wie Verfolgung. Es heißt also, Güte und Gnade und sogar liebende Güte, also Chesed, liebende Güte, werden mich verfolgen. Nicht hinterher schlendernd oder schlurpend, nicht mitschleppend, sondern leidenschaftlich werde Güte und Gnade mich verfolgen. Wir haben vielleicht das Gefühl, ja, oh, okay, meine Probleme, die plagen mich, die verfolgen mich sogar, die Schwierigkeiten. Aber dieser Psalm hier, David, durch den Heiligen Geist, von Gott getrieben, sagt genau das Gegenteil. Diejenigen, die in der Herde Gottes sind, sie werden von Güte und Gnade verfolgt. Und dies nicht nur für kurze Zeit. David drückt sein Vertrauen aus, dass dies während seiner gesamten Zukunft bleiben wird. Alle Tage seines Lebens. Gott ist derselbe gestern, heute, morgen. Er ist auch in unserer Zukunft und erwartet, dass er uns mit Güte und Gnade überraschen kann. Könnt ihr das festmachen in euren Herzen? In eurem Kopf vielleicht zuerst und dann hier. Güte und Gnade mein ganzes Leben lang und sie werden mir nicht hinterher trampeln, sie werden mich verfolgen, sie werden mir nachjagen. Auch an die entferntesten oder sogar dunkelsten Orte, haben wir gehört, im Tal der Todesschatten fürchte ich mich nicht. Kein Unheil kann mich erreichen. Der Feind versucht uns zu verletzen. Er versucht uns Angst einzujagen oder irgendwas Doofes in unser Ohr zu flüstern. Aber Güte und Gnade verfolgen mich alle Tage meines Lebens. Das Weinen, ja, kommt manchmal in der Nacht, aber am Morgen ist die Freude wieder da. Die Freude kommt wieder. Und ich werde wohnen, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Übersetzt heißt es eher eben wieder, ich werde sitzen im Haus. Sitzen, wieder zur Ruhe kommen an einem festlichen Tisch. Er wiederholt sich eigentlich. Hier spricht es von Ruhe und Zugehörigkeit. Ich habe ein Haus. Für die Juden war es der Tempel. Den haben sie jetzt nicht mehr. Aber sie sehnen sich danach, wieder ein Haus zu haben, wieder ein Zuhause zu haben. Ja, und eben, weil fast der ganze Psalm messianisch ist, heißt es, Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Er wird so beschrieben, Hebräer 1,3. Kennt ihr diesen Vers? Ich finde ihn absolut outstanding, wunderbar. Und deswegen möchte ich ihn gerade lesen. Ich habe ihn nämlich gar nicht aufgeschrieben hier. Moment. Okay. Hebrews 1:3. Dieser, also. Im 2 heißt es, er hat in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er die Welten geschaffen. Dieser, der Sohn, Jeschua, der Messias, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens, also des Vaters, und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, nachdem er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, er hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ich darf im Hause des Vaters für immer mich zur Ruhe setzen. Vielleicht habt ihr irgendwie ein Klingeln im Ohr von der Apostelgeschichte und dem Märtyrer Stephanus. Er sprach ja vor dem großen Rat. Stephanus hat die ganze Geschichte Israels aufgerollt und hat denen im Hohen Rat gezeigt, wer Jeschua wirklich ist. Und am Schluss, es heißt, sein Gesicht war wie der eines Engels, da sagt er, und ich sehe ihn stehend neben dem Thron. Nicht sitzend, stehend. Er hat ihn begrüßt, stehend. Den Märtyrer hat er begrüßt, stehend. Das ist meine Auslegung. Vielleicht begrüßt er alle, die für Jeschua in den Tod gehen, stehend, Ehre gebietend. Aber eben David, er sieht seine Bestimmung darin, sich im Haus Gottes niederzulassen. Wir wissen, dass es aus der Offenbarung, dass dieses Haus am Schluss das neue Jerusalem ist. Und im Wesentlichen weiß David, dass er für den Rest seiner Tage bei Gott in Gottes Wohnung wohnen wird. Niemand wird ihn jemals auffordern, diesen Ort zu verlassen. Kein Wunder. Wir dürfen glücklich sein mit diesem Los. Trotz allen Gefahren und Schwierigkeiten, Bedrohungen, Ängsten, die er erlebte, die wir auch erleben, kannte Gott David als seinen Hirten, der für immer und ewig für ihn sorgen würde. Das ist das Fazit dieses Liedes, das er im Angesicht von Todesdrohung durch Saul geschrieben hat. Das er geschrieben hat, obwohl er auch später viel sündigte. Gott sagt von David, er hat ein Herz, oder er ist gemäß meinem Sinn, oder sein Herz ist gemäß meinem Sinn. Er hat ihn geliebt, weil er sein Herz kannte und David sich immer wieder beugte, immer wieder Buße tat. Und schlussendlich dieser König wurde. Vom Hirten zum König. Die Schafe sind dieselben. Auch heute. Für Gott sind wir seine Schafe. Er ist unser Hirte. Und er wird uns nachgehen. Immer. Immer. Er sieht alles. Er weiß alles. Und er kann alles. Das ist unsere große, große Befriedigung, unser Trost, unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, unser Festmachen an diesen Verheißungen. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Möge das eine Ermutigung sein. Keith wird nochmals dieses Lied einspielen vom Seine Güte wird mir nachrennen oder Seine Güte und Gnade werden mich verfolgen alle Tage meines Lebens. Und dann dürft ihr nach vorne kommen zu den Betern hier, die für euch beten, wenn ihr ein Anliegen habt, wenn ihr Ängste durchgeht, eine spezifische Sache, wo ihr diesen Zuspruch braucht von diesem Hirten, der für dich sorgt. Und dann wünsche ich euch ganz gesegneten, geruhsamen Sonntag und gute Woche. Amen.